Vitamin F, dein Raum für einen Perspektivenwechsel und Austausch im Genderwahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Vitamin F, dem Podcast. Wir sitzen heute, Sonzi und ich und ein besonderer Gast, im Bürgerhaus in Ingolstadt. Heute ist der 25.11.2022. Es ist ein erneuter Tag, internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen. Und wir melden uns nach sehr, sehr langer Pause zurück. Sonzi, was war beim letzten Mal los an diesem Tag?
Letztes Jahr haben wir uns zusammengesessen mit Stellen, die neben unseren Frauen stehen. Wir waren bei der Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ingolstadt, Barbara Deimel. Wir haben mit Wirbelwind gesprochen und wir waren sogar bei Catcalls of Ingolstadt. Dieses Jahr werden wir aber einen anderen Winkel beleuchten.
Und bevor wir das starten und unseren Gast auch offiziell vorstellen, noch einige Dinge, die mich beschäftigt haben in den letzten Tagen. Gestern wurden die aktuellen Zahlen veröffentlicht vom BKA, also vom Bundeskriminalamt, zum Thema häusliche Gewalt gegen Frauen. Betroffen sind in unserer Bundesrepublik 115.000 Frauen. Die Dunkelziffer wahrscheinlich ein Vielfaches dessen. Ich habe gestern Nachrichten geschaut, Sonzi, und ich war, weißt du, das wurde so einmal, die Zahl wurde genannt. Und die Zahl ist eine absolute Zahl. Es ist schwierig, glaube ich, für viele Menschen, das irgendwie in ein Verhältnis zu setzen. Deswegen habe ich mir überlegt, okay, in Ingolstadt wohnen ungefähr 140.000 Leute. Und letztes Jahr sind offiziell an Corona verstorben, laut RKI, 150.000 Leute. Ja. Und wir haben 115.000 Frauen, die offiziell von häuslicher Gewalt betroffen sind. 115 sind offiziell von ihrem Ex-Partner oder Partner umgebracht worden. Und das wurde so in den Nachrichten dann so kommentiert, von wegen, ja, also das ist schon weniger wie im Jahr davor, aber Tendenz schon deutlich steigend eigentlich im Trend. Und jetzt zu dem Wetter. Ja, also, und da muss ich dir sagen, das hat mich mitgenommen. Also wir diskutieren ja teilweise seit Wochen um irgendwelche Binden von irgendwelchen Fußballern und über schlimme Verhältnisse in anderen Ländern, ja, iranische Revolution oder in Katar, die humanitäre Lage, wir verurteilen das, wir beurteilen das, ja, und hier werden Zahlen genannt, die erschreckend sind und die Empörung bleibt aus. Und das hat mich wirklich mitgenommen, das wollte ich heute einfach hier auch nochmal so loswerden, bevor wir hier starten.
Vielleicht ist es leider so, dass durch den Zahlen dehumanisieren wir diese Zahlen und wir nehmen so eine Distanz, wir vergessen, dass es um Menschen geht und dass es um Menschen, die vielleicht um uns wohnen, dass sie vielleicht auch zu unseren Umgebungen gehören.
Ja.
Also dass wir vielleicht durch den Nennungen von Zahlen, dass wir nicht mehr verstehen, dass das Menschen sind. Wir haben das langsam normalisiert, wir haben es naturalisiert, über häusliche Gewalt zu sprechen.
Es ist absurd, ja. Es ist absurd und 115.000 Leute, das ist fast ganz Ingolstadt. Ja, fast ganz Ingolstadt ist von häuslicher Gewalt betroffen. Naja, gut. Jetzt hatten wir unsere Bühne, aber wir sind heute da, wie Sonzi es gesagt hat, um ja einen anderen Blickwinkel zu beleuchten. Wir haben viel Feedback bekommen. Ja, ihr spricht ja immer nur mit Frauen über Frauen. Auch berechtigt, ja, das ist ein berechtigter Punkt. Und deswegen haben wir heute jemand ganz Besonderen da, nämlich Jan-Thomas van Kalker vom Münchner Informationszentrum für Männer e.V. Das ist eine Fachstelle für Täterarbeit in Ingolstadt und München. Also wir haben eine Außenstelle hier in Ingolstadt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, herzlich willkommen, Jan.
Erstmal danke für die Einladung. Ich sage mal was zu der Normalisierung. Es ist tatsächlich so, dass häusliche Gewalt, Partnerschaftsgewalt ein Thema ist, das durch alle Bevölkerungsschichten geht und durch alle Nationalitäten geht, auch in Deutschland. Und es ist deshalb auch so alltäglich, es wird deswegen so wenig thematisiert, weil häusliche Gewalt auch ein sehr schambesetztes Thema ist. Häusliche Gewalt lebt in einem Dunkelfeld, häusliche Gewalt lebt von Schweigen. Der Täter hat Scham, weil er seine Frau schlägt. Die Frau hat potenziell Scham, weil sie entweder sagt, ich muss ja irgendwas falsch machen, weil sonst würde er mich nicht schlagen oder ich bin eine schlechte Frau oder meine Familie funktioniert nicht oder was ist bei mir los, meine Kinder leiden. Und die Kinder natürlich haben auch das Gefühl, sie leiden, sie geben sich selbst die Verantwortung, sie gehen die Parentifizierung und das Ganze sorgt dann dafür, dass das im Verdeckten stattfindet und der Ausbruch sehr schwer ist. Es gibt wenige Männer, die sich freiwillig melden und auch hier in die Fachstelle kommen. Die meisten kommen durch dritte Stellen, also entweder Bewährungshilfe oder Jugendamt. Denn welcher Mann gesteht sich erstmal selber ein, dass das, was er gegenüber seiner Partnerin tut, die er ja eigentlich liebt, denke ich mal, Gewalt ist? Und wer geht dann auch noch hin und sagt, dass er erstmal seinen Bekanntenkreis, seiner Familie, oder geht dann hin und holt sich Beratung? Das ist mit extrem viel Scham verbunden und natürlich auch mit sehr viel Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen oder dann werden mir meine Kinder weggenommen. Genau, das war jetzt erstmal ein Exkurs zum Anfang. Ich würde mich jetzt tatsächlich, bevor ich jetzt richtig in medias res gehe, noch mal ein bisschen vorstellen. Jan-Thomas van Kalker vom Münchner Informationszentrum für Männer, Sozialpädagoge und Fachkraft für Täterarbeit. Seit knapp 4 Jahren jetzt im MIM. Mein Hauptarbeitsbereich ist eben die Beratung von Männern, die Partnerschaftsgewalt ausüben, Männerstern. Dann berate ich tatsächlich auch Männer, die von Partnerschaftsgewalt betroffen sind. Das sind ungefähr 20%. Also die klassische Zahl ist immer 80% Frauen sind betroffen, 20% Männer sind betroffen, wobei ich es für absolut unmöglich halte, da irgendwelche Aufrechnungen zu machen, also zu sagen irgendwas wie, ja, Männer sind ja auch betroffen, warum schauen wir nur auf die Frauen? Gewalt ist etwas, was nicht zu akzeptieren ist und worunter Menschen leiden und Familien leiden, Frauen leiden, Männer leiden und wir sollten als Gesellschaft eine gemeinsame Front gegen Gewalt haben und nicht irgendwelche Fronten aufbauen im System gegen Gewalt, das halte ich für schwierig deswegen. Genau, und dann haben wir noch einen Selbsthilfebereich, der ist jetzt weniger relevant, da geht es um Männer, also hier ist er weniger relevant, für mich ist er schon relevant, da geht es um Männer, die allgemein sich mit ihrer Männlichkeit beschäftigen wollen und mit dem patriarchalen System, sage ich jetzt mal, unter dem sie leben und leiden. Das sagen die dann nicht so, die sagen dann, ich habe meinen Job verloren und weiß nicht mehr, wer ich bin, bin ich überhaupt noch ein Mann oder sowas. Gut.
Ja, erstmal vielen Dank für die Vorstellung, du hast gerade super viel Input gebracht. Sonst gib an dich, was haben wir für Fragen an Jan?
Ich habe natürlich sofort ganz viele Fragen, aber mir würde interessieren, wie ist überhaupt der Prozess? Weil du sagst, sehr selten kommen sie freiwillig zu euch dann. Wie funktioniert es normalerweise?
Genau, also erstmal zur Freiwilligkeit. Also der Prozess ist erstmal ein Anruf. Wir haben hier die Fachstelle Täterarbeit, ist die Telefonnummer 01765520602. Die ist Montag, Mittwochs und Freitags geschaltet. Wir sind auch im Internet unter www.männerzentrum.ae.de zu erreichen. Da rufen wir erstmal die Männer an. Es ist wichtig, dass die Männer anrufen, weil ich habe oft dann die Situation, dass Frauen oder Freunde oder sogar Kinder anrufen, ja, mein Papa oder mein Mann ist so und so, der sollte sich das mal anschauen. Ja, das ist gut und schön. Aber wenn der selber nicht die Motivation hat, tatsächlich in den Spiegel anzuschauen, dann kann ich mit dem Gespräch führen, aber dann wird der sagen, ja, schön, wir haben jetzt das Gespräch geführt, bin ich jetzt fertig, kriege ich jetzt von Ihnen ein Zertifikat. So funktioniert das nicht. Das heißt, der muss erstmal selber anrufen und zumindest sagen, ich habe irgendwelche Grenzen verletzt. Der muss jetzt am Telefon noch nicht seine komplette Gewalt aufmachen, aber er muss zumindest irgendeine Art der Verletzung oder der Grenzüberschreitung einräumen. Anschreien auf eine Art, die verletzend ist, wäre schon was, oder Kontrollverhalten. Dann kriegt er ein Erstgespräch. Und im Erstgespräch geht es dann darum, dass ich ihm sage, was habe ich für ein Angebot für ihn, da komme ich doch noch dazu. Und dass er mir sagt, was möchte er denn eigentlich ändern, warum kommt er. Es ist so, dass sehr wenige freiwillig sind. Es gibt einen einstelligen Prozentsatz von Männern, die tatsächlich sagen, so ein Mann möchte ich nicht sein, weil ich schaue mein Kind in die Augen oder meiner Frau in die Augen, was ich da sehe, gefällt mir nicht. Dann kommt so das Gefühl, oh Gott, was ist hier eigentlich los? Das gibt es auch. Dann gibt es Männer, die von den Frauen geschickt werden. Das ist so eine zweischneidige Sache. Das ist auch, letztendlich mache ich ja jetzt Öffentlichkeitsarbeit für die Fachstelle und das ist gut, dass das bekannt wird und es ist auch gut, wenn sich dann Männer melden. Ich habe bloß immer, wenn Frauen ihre Männer schicken, irgendwo auch das Gefühl hinten drin, dass damit die Frauen letztendlich die Verantwortung haben, die Männer dann sich an der Gewalt arbeiten zu lassen. Und wenn das funktioniert, ist das schön, aber es ist letztendlich über den Weg auch potenziell hat schwierige Anteile, sage ich jetzt mal. Deswegen ist das Hauptsächliche tatsächlich entweder über Bewährungshilfe, wenn die tatsächlich Körperverletzungsurteile haben. Im Strafgericht gibt es wenige, dann familiengerecht, also wenn es sowas gibt, wir trennen uns, und darf ich mein Kind sehen oder nicht? Und wenn ich Gewalt ausübe, ist es ja potenziell erstmal fraglich, wie es mit dem Umgang aussieht. Und Jugendamt letztendlich der Klassiker auch. Genau, dann rufen die bei mir an, das erste Gespräch. Da nehme ich dann erstmal ihre Daten auf. Haben sie Kinder? Gab es einen Polizeieinsatz? Was für Gewalt haben sie ausgeübt? Das ist die erste große Hürde. Da gibt es eine riesige Statistik, die geht von Anschreien bis zu mit dem Messer verletzen oder mit Waffe verletzen oder versuchen zu ertränken oder drohen. Und da ist dann der erste Punkt, wo tatsächlich ich irgendwas brauche, ja oder nein. Und wenn es nur nein ist, dann gibt es die Frage, was machen sie dann hier und dann geht es weiter. Und ich brauche im ersten Gespräch auch irgendeinen Anlass. Also was ist denn passiert? Was war es für eine Situation? Warum sind Sie hier? Da muss noch nicht ins Detail gegangen werden, aber ich brauche diesen Anlass. Und dann geht es weiter mit den Vorgesprächen. Die sind im Einzelsetting, eben hier in Ingolstadt und auch in München. Da geht es dann erstmal darum, in den Vorgesprächen diesen monatlich 5-6 Termine Clearing zu machen und auch zu schauen, kriege ich eine intrinsische Motivation her. Die meisten Männer kommen erstmal mit einer extrinsischen Motivation, das heißt eine Fremdmotivation, eine Motivation von außen zum größeren Teil. Das reicht aber nicht für einen weiteren Beratungsprozess. Die müssen irgendwann merken, das bringt mir auch was. Ein Klassiker ist zum Beispiel, wenn ich Vater bin, dann leiden meine Kinder unter den Streitigkeiten, die ich zu Hause habe. Und da ist es auch erstmal noch irrelevant, ob sie schon so weit sind und ihren Anteil in diesen Streitigkeiten hundertprozentig klar sehen können, wenn sie erstmal sehen können, ich bin da beteiligt und ich bin Akteur, der Verletzungen verursacht und darunter leiden meine Kinder und meine Kinder haben vielleicht Angst vor mir. Kann sich daraus eine gute Motivation entwickeln, dann tatsächlich auch Empathie für die Frau. Ich breche es dann manchmal so runter, das ist hart und ist auch sehr verkürzt, aber in letzter Konsequenz zwingt sie niemand, mit dieser Frau zusammen zu sein, wenn sie sie so schwierig bezeichnen, aber wenn sie mit der Frau zusammen sind, mit dieser Familie, dann müssen sie das so machen, dass sie nicht gewalttätig sind. Das ist ihr Job. Und ich höre dann so oft, ja, meine Frau ist so schwierig oder meine Frau ist psychisch krank oder meine Frau ist Narzisstin, was in letzter Konsequenz auch Gewaltdynamik ist, wenn ich die Frau abwerte und nicht zum handelnden Akteur mache. Das macht es dann leicht, weil dann muss ich sie ja gar nicht verstehen können, weil sie ist ja nicht zu verstehen, weil sie ist ja psychisch krank. Das ist alles irrelevant, das rechtfertigt alles nicht eine Gewalthandlung. Wie ich darauf reagiere, selbst wenn ich eine schwierige Frau haben sollte, wie ich darauf reagiere, das ist meine Entscheidung, meine Verantwortung. Dann zu schauen, wie kann ich, wenn ich tatsächlich meine Kinder liebe, meine Frau liebe, mir das Leben einfacher machen auch, wenn ich nicht immer Streit habe und nicht immer in Situationen komme, die für mich auch schwierig sind. Dann ist ja mein Leben auch als Partner, als Vater einfacher und so kann sich dann eventuell eine intrinsische Motivation bilden.
So wie du das erzählst, es erfordert ja auch einen enormen Prozess der Selbstreflexion, dass sie das begreifen, also auch, dass sie quasi, so wie du es schön gesagt hast, die Frau ist nicht quasi das Objekt, das irgendwie diesen Konflikt auslöst und ich bin dem komplett ausgesetzt, weil es ja eigentlich meine Schuld ist, ja, sondern dass man sagt, wir sind beide Akteure und ja Teil davon, ja. Was sind das für Menschen? Ja? Also im Sinne von, ganz oft, wenn man, so wie die Statistik, die ich jetzt eingangs nochmal zitiert hatte, wenn ich das anderen Kollegen, ja, Bekannten, Freunden sage, dann sind sie alle bestürzt und ja, entsetzt, oh, das ist ganz schlimm, solche Leute. Ja? Mhm. Und jeder denkt, die Täter sind, weiß nicht, irgendwelche Dämonen in unserer Gesellschaft und man sieht sie nicht. Aber das kann ja nicht sein, wenn ich mir die Zahlen anschaue, ja? Also was sind das für Leute?
Und noch schlimmer, also ich habe es auch sehr oft so wahrgenommen. Sie sehen das eher klassistisch und rassistisch. Es hat mit Menschen aus anderen Ländern zu tun, aus unteren Schichten zu tun. Und eigentlich, also keine Ahnung, ich erinnere mich an eine Doku von einigen Jahren, da gab es Opfern, die waren Anwältinnen, die waren Psychologinnen.
Das ist der Nachbar, der Bruder vielleicht auch, der Vater, das sind ganz normale Menschen. Gewalt ist eine gesellschaftliche Realität. Jeder von uns, schließe ich mich nicht aus, hat in irgendeiner Form schon Gewalt und Grenzverletzungen ausgeübt. Ich war letzte Woche im Supermarkt und dann hat im Obstregal ein Mann seine Frau angeschrien, ja, wieso kaufst du diese Melone? Du bist ja komplett bescheuert, nie kannst du richtig haushalten, die Melone ist viel zu teuer, immer mit dir das Gleiche. Letztendlich ist das schon psychische Gewalt. Das Problem ist, es gibt tatsächlich einzelne Soziopathen und Psychopathen, das sind aber eine einstellige Prozentzahl und die landen dann in der Forensik. Die Männer, mit denen ich arbeite, die sind in der Lage, ihr Verhalten zu kontrollieren und entscheiden sich für Gewalt, weil es Vorteile hat. Gewalt hat Vorteile. Gewalt bringt Macht und Kontrolle. In dem Moment, wo ich in der Situation mich unterlegen fühle oder das Gefühl habe, ich kann mich dem Streit nicht aussetzen, kann ich Gewalt einsetzen, schreien, um die Diskussion zu beenden und erkaufe mir das mit Angst und mit Zerstörung der Beziehung und Vertrauen der Beziehung. Aber kurzfristig habe ich erstmal den Vorteil, dass ich sage es mal sehr plakativ, gewinne in der Situation, weil ich mich durchsetze oder weil ich mir etwas vom Leib halte oder weil ich in irgendeiner Form eine Lösung finde in dieser Situation. Das ist noch unterschiedlich, je nachdem, es gibt nicht die Art von Partnerschaftsgewalt, da gibt es unterschiedliche Typen, da gibt es den Mann, der sich immer wegduckt, weil er nie Konfrontation führen möchte und dann schützt er aber weder seine Grenzen noch die von der Frau, und dann staut sich seine Wut immer weiter auf und irgendwann kommt er an den Punkt, wo er dann komplett Kontrolle, ohne jede Kontrolle schreit und mit Sachen wirft. Dann gibt es den Mann, der tatsächlich, das ist dann eine andere Variante, der Gewalt tatsächlich instrumentalisiert und kalte Gewalt ausübt und tatsächlich ein klares Kontrollverhalten hat. Dann gibt es den Mann, der grundsätzlich ein Problem mit also das ist dann Low-Level Antisocial, das sind dann Männer, die auch schon viele Vorverurteilungen haben wegen BTMG, wegen Körperverletzung und grundsätzlich mal irgendwann gelernt haben, dass Gewalt einfach ein Mittel ist, um sich durchzusetzen und das so in ihrem Werkzeugkoffer ist, dass sie es dann auch in der Partnerschaft einsetzen. Das ist alles sehr verkürzt jetzt und alles sehr gefährlich vereinfacht. Aber genau, das letzte Konsequenz auf die Frage, passiert Gewalt in allen Schichten und in allen Haushalten? Nicht in allen Haushalten, aber es ist möglich, dass in allen Haushalten passiert. Dieses, was ich höre, ja, das sind ja nur in den Schichten und nur in den Personen, das kann, das ist natürlich jetzt auch, kann ich jetzt auch nicht so verifizieren, aber das kann natürlich sein. Ich mache es mir natürlich einfacher, wenn ich die eigene Blase ausblende und nicht vor der eigenen Haustür schaue. Ich arbeite mit den Männern auch nicht, dass das die bösen Männer sind, die jetzt zu mir kommen, die therapiere ich, was ich sowieso nicht mache. Ich mache mit denen ein Trainingsprogramm, sondern meine Haltung ist, als Menschen respektiere ich sie und ich habe mit ihnen eine Beratungsbeziehung. Was sie tun, das ist das Problem. Und da arbeite ich mit ihnen, dass ich schaue eben, warum treffen sie die Entscheidung für Gewalt? Also in der Haltung, Gewalt ist das, was wir hier beenden und das ist nicht akzeptabel, bin ich klar und bin ich hart. Aber da ist auch viel drin, zum Beispiel, welche Ressourcen hat der Mann, um tatsächlich zu kommunizieren und Konflikte zu führen. Also ich sitze nicht die ganze Zeit mit dem erhobenen Zeigefinger. Was ich schon machen muss, ist seine Täterstrategien aushebeln. Weil das sind ja genau wie die Sachen, wie ja, meine Frau ist schuld, ich kann nicht anders und so weiter und so weiter. Das ist eben die Scham, die ich schon mal gesagt habe, die Scham, ich schlage meine Frau, bringt dazu, andere Leute dazu zu bringen, mich nicht als Problem zu sehen. Und die sind dann sehr gut, zum Beispiel auch Beratungsstellen zu aktivieren, sich Hilfe zu holen, um vielleicht auch irgendwie von sich abzulenken oder eben auch mir zu erzählen, wie schwer sie es eigentlich haben. Und natürlich haben die es manchmal schwer. Die haben sicher oft auch Belastungslagen und oft haben die auch Probleme und haben auch früher in der Kindheit viele Dinge erlebt. Aber das alles sind keine Entschuldigungen oder keine Rechtfertigung für das, was sie jetzt tun. Und wenn ich in der Kindheit Gewalt erlebt habe, dann müsste ich ja eigentlich wissen, wie scheiße das ist.
Gibt es Gewaltzyklen? Kommt man aus einem Zyklus Gewalt, aus einer Erziehung, wo es Gewalt war, und übt man dann deswegen Gewalt aus? Wie bricht man auch dieses Zyklen? Das würde mich interessieren.
Sie brechen den Zyklus tatsächlich durch ein Täterarbeitsprogramm. Also durch irgendeine Art der Intervention. Ich bin der Meinung, dass wenn der Täter keine negativen Folgen für sein Verhalten hat, dann hat er keinen Grund, sein Verhalten zu ändern. Dann schlägt er die eine Frau, die Frau geht weg, aber was, dann kann er sagen, ja, die Frau war halt blöd, die hat halt nicht zu mir gepasst und die neue Frau, die ist super toll, die würde sowas nie machen, die macht alles, was ich sage. So, irgendwann macht die Frau dann vielleicht nicht mehr, was er sagt, oh scheiße, ich komme immer an diese schwierigen Frauen, die verstehen mich nicht. Das heißt, der wird sich nicht verändern. Das ist hochproblematisch, Gewalt im Familiensystem lösen zu wollen, weil das sind Akteure, die im Gewaltsystem ist. Wie soll die Frau sich im Familiensystem den Mann irgendwie verändern, oder das funktioniert nicht. Dafür braucht es eben eine Polizeimeldung, dafür braucht es das Jugendamt, dafür braucht es Bewährungshilfe, dass nicht, soll ich sagen, der wieder sagen kann, ja, meine Frau hat ein Problem und sie ist der Aggressor, die mich jetzt in dieses Programm zwingt, und dann ist der vielleicht noch gewalttätig gegen die Frau, weil er sie als die Aggressorin wahrnimmt, sondern es braucht eine staatliche Regulation, und dann gibt es eben die Konsequenz. Und da hat das mal eine andere Frage. Das eine war, wie kriegt man die? Und das andere, genau, die Weitergabe über die Generationen ist tatsächlich ein Thema. Also ich bin jetzt kein Determinist, ich sage jetzt nicht, ein Mensch wird automatisch so, aber es gibt genügend Studien, die sagen, dass Menschen, die in der Kindheit Gewalt erleben, ein höheres Risiko haben, entweder Gewalt betroffen zu werden oder Gewalt selber auszuüben. Abgesehen von den ganzen anderen psychischen möglichen Belastungslagen, die das ausüben kann. Deswegen ist ja Täterarbeit für mich so ein wichtiger Faktor in der Präventionskette, weil ich arbeite mit später in 20 Jahren mit den Kindern meiner jetzigen Klienten. Das ist also nicht automatisch. Es gibt auch ganz tolle Menschen, die sich irgendwie dann Therapie suchen oder irgendwie anders klarkommen und dann nicht die Muster ihrer Eltern wiederholen. Das ist jetzt nicht automatisch, aber es ist halt ein Risiko.
Ja. Es sind so viele verschiedene Einflüsse, die, glaube ich, da eine Rolle spielen. Und du hast es ja auch gesagt, der Punkt ist für mich nochmal ganz wichtig zum Thema, ja, präventiv ist es der erste Punkt. Wobei ich dann manchmal denke, naja, die haben es ja schon gemacht. Also inwiefern ist es dann tatsächlich noch Prävention, wenn sie ja schon Täter sind? Erstmal nur die eine Frage.
Rückfallprävention. Ja. Also es gibt ja unterschiedliche Präventionsstufen, Primärprävention und so weiter. Wir sind halt letztendlich in der Rückfallprävention.
Ja. Auch in der Linie von der Prävention. Mir würde interessieren, ob Männer unter sich über dieses Thema sprechen. Weil sehr oft, wenn es über geschlechtsspezifische Gewalt gesprochen wird, not all men, but yes, all women. Alle Frauen entweder waren Opfer davon oder kennen eine Frau, die direkt Opfer davon war, von geschlechtsspezifischer Gewalt. Mir würde interessieren, ob Männer sich über diese Themen unterhalten, weil für uns, das war auch der Grund, warum wir überhaupt einen Podcast haben, dass über die Themen gesprochen wird. Wie ist es mit häuslicher Gewalt oder mit geschlechtsspezifischer Gewalt, wo Männer Täter sind?
Also meinen Sie jetzt, dass sich Männer generell darüber austauschen oder dass Männer, die Gewalt ausüben, sich austauschen? Das sind ja zwei unterschiedliche.
Beides.
Gut, ich bin natürlich jetzt in der Täterarbeiterblase, von daher bekenne ich viele Männer, die sich über Gewalt austauschen.
Aber du bist ein Mann.
Ja gut, aber ich bin durch meine Arbeit eh so, dass ich überall bestehende Gewalt sehe und das auch anspreche. Grundsätzlich ist es so, dass es oft bei häuslicher Gewalt schwierig ist. Wir haben ja in München haben wir unterschiedliche Programme. Es gibt Straßengewalt, Anführungszeichen Straßengewalt, das sind Jugendliche, die sich auf der Straße schlagen. Die haben überhaupt kein Problem davon zu erzählen, weil das ist alles männlichkeitsbildend. Dann, selbst wenn ich verloren habe, war der andere halt ein harter Hund und dann baut mich das auf. Häusliche Gewalt, Gewalt gegen die Frau, ist schon schwieriger. Gewalt gegen Frauen ist in diesem System, patriarchalen System, sage ich jetzt mal, schambesetzt, weil die Frau per Definition als schwächer dargestellt wird. Außerdem entspricht das nicht dem Narrativ der glücklichen Familie. Von daher, sie werden eventuell mit Freunden darüber reden, aber ich glaube nicht, dass der Freund dann sagt, geh in ein Täterprogramm. Das mag es auch geben. Ich habe es aber so jetzt noch nicht von Männern, die bei mir waren, gehört. Das ist dann, ja, schau mal, wie du klarkommst oder ja, deine Frau ist halt blöd, mein Gott, aber ändere mal was dran, keine Ahnung, trink vielleicht ein bisschen weniger. Aber ich glaube, die richtig harte Konfrontation wäre schwierig. Ich meine, versucht euch da mal reinzuversetzen, dann kommt der beste Freund zu euch und sagt, ich schlage meine Frau, was ist das, wie reagiere ich darauf? Also wenn ich nicht schon vorher eine gewisse Haltung habe dazu, ich müsste natürlich als Mann dann eine entsprechende Haltung ausbilden, dann könnte ich das vielleicht. Ich meine, die Weiterführung sind natürlich dann, dass wir in München auch haben, die Männer, die sexuelle Gewalt an Kindern ausüben, die sprechen mit niemandem mehr drüber. Aber bei häuslicher Gewalt, ich halte es für schwierig. Und vor allem ist es halt auch nochmal so, ob ich jetzt abstrakt als Mann gegen häusliche Gewalt bin und dann mit dem Feuerzeug auf dem Marktplatz stehe oder ob ich tatsächlich als Mann in der eigenen Familie oder bei dem Freundeskreis oder im Berufskreis hinhöre oder wenn im Nachbarwohnung jemand schreit und dann nicht sage, ja, die keine Ahnung, die Müllers, die haben heute wieder richtig Zoff, sondern tatsächlich mal irgendwas macht und wenn es nur einen Flyer in den Briefkasten legt oder eine Polizei sogar anruft, das ist was anderes, weil dann betrifft es den eigenen sozialen Nahraum und dann ist nämlich Angst, was passiert dann mit mir? Kriege ich eine Anzeige wegen übler Nachrede? Wie redet er dann noch mit mir? Und das ist eine ganz andere Schwelle.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Frage damit tatsächlich beantworte.
Ich denke schon. Es kommt mir so vor, als ob wenn es nicht ein klarer Fall von Gewalt geht, also tatsächlich mit Urteil, mit was auch immer, wird es nicht drüber gesprochen. Also für mich war das schon.
Aber deswegen bin ich ja auch hier. Das ist ja letztendlich auch meine Funktion hier. Ich bin jetzt hier nicht primär da und sagt, Täter dieser Stadt, meldet euch bei mir. Wenn das passiert, ist das schön, aber ich bin auch Realist. Aber schaut mal in eure Familien, schaut, was ist mit euren Freundinnen, schaut, was ist mit den Kindern, die bei euch in der Kita sind. Ich meine, ihr müsst ja jetzt nicht gleich eine Anzeige schalten oder irgendwas, aber hört einfach mal hin und informiert und merkt einfach selber, dass es Frauenunterstützung und dass es Täterarbeit gibt. Und streut die Informationen und entwickelt eine Haltung dazu. Und dadurch wird dann vielleicht die ganze Sache ein Stückchen besser.
Das ist ein guter Punkt. Also ich meine, ich muss mich ja hier, oder wir, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, auch outen. Also wir wussten ja nicht mal, dass es diese Form von Arbeit auch gibt tatsächlich. Also das kam im Austausch mit der Gleichstellungsstelle in Ingolstadt, dass es eben eine, ja, Anlaufstelle, also das Männerzentrum gibt, das sich genau damit beschäftigt. Und jetzt würde ich ja behaupten, dass wir jetzt niemand sind, der irgendwie mit Scheuklappen durchs Leben läuft. Wir schauen doch mal nach links und rechts und trotzdem war das uns nicht bekannt. Und deswegen würde es mich mal interessieren, Jan, wie ist es? Also wir hatten im Vorfeld auch schon ein bisschen gesprochen. Wie kam das zustande, dass es ein Männerinformationszentrum gibt? Wie arbeitet ihr? Was können wir, das ist, glaube ich, dann schon auch die Frage, die auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, was können wir alle eigentlich tun, um euch da auch ja, zu unterstützen, um Aufmerksamkeit zu schaffen?
Das ist jetzt ein dickes Brett. Okay. Darf ich noch einen Satz zu eben sagen? Ja. Was mir auch noch wichtig ist, ich habe von einem Mann mal gehört, wenn er sich bei mir meldet, dann würde er sich selbst zur Schlachtbank führen. Das sehe ich nicht so. Ich bin nicht die Polizei, ich bin auch nicht die Staatsanwaltschaft. Ich unterstehe grundsätzlich einer Schweigepflicht. Ich mache eine Schweigepflichtsentbindung mit Jugendamt, mit Bewährungshilfe, ob der Mann sich hier auf den Prozess einlässt. Aber ich werde jetzt hier, ich bin nicht die Bewährungshilfe, die dann alles aufschreibt, was er mitsagt und dann das meldet. Wenn er akute Gefahr ausübt, also sagt, ich gehe jetzt raus und steche meine Frau ab, dann muss ich die Polizei anrufen. Aber grundsätzlich höre ich immer wieder von Männern, die das Programm abgeschlossen haben, dass es ihnen tatsächlich geholfen hat und dass es ihnen jetzt besser geht, weil sie jetzt besser streiten können, weil sie jetzt ihre eigenen Themen besser in der Beziehung kommunizieren können und weil sie jetzt mehr präsent sein können für ihre Partnerin, für sich selbst und für ihre Kinder. Das ist ja kein Folterprogramm und kein Strafprogramm. Das ist ein Training. Wie kann ich so kommunizieren, wie kann ich meine Grenzen so setzen und die Grenzen meiner Partnerin so erkennen und so respektieren, dass ich eine gute Partnerschaft leben kann. Das war mir noch wichtig, weil sonst, ich erlebe da viel Angst tatsächlich bei den Männern, wenn die herkommen. Es ist ein anstrengender Prozess, aber letztendlich können auch die Männer, finde ich, nur profitieren. Jetzt, wie ist das MIM entstanden? Vor 30 Jahren tatsächlich, vor mehr als 30 Jahren inzwischen schon, es gab ursprünglich mal die Initiative Männer gegen Männergewalt, ich glaube in Hamburg war das, da ist der Gründer vom MIM aktiv gewesen. Das war so die Zeit, wo Männer reagiert haben auf den Feminismus und gesagt haben, das ist toll, was bei den Frauen gerade passiert, aber jetzt sind wir Männer auch in der Pflicht, mal zu schauen, was passiert bei uns eigentlich so. So ist das entstanden, ursprünglich aus einer Selbsthilferichtung heraus. Also wie reflektiere ich meine Männlichkeit? Deswegen haben wir das im MIM auch heute noch, obwohl das nicht zur Fachstelle direkt gehört. Dann ist der nach München gegangen, dann hat der hier das MIM gegründet und dann ist irgendwann mal aufgefallen, dass Gewalt ja schon ein Thema ist, was grundsätzlich auch im Leben von Männern eine Rolle spielt. Und so ist dann irgendwann die Fachstelle entstanden, die sich dann immer mehr ausdifferenziert hat, eben in die Bereiche Partnerschaftsgewalt, Straßengewalt, sexualisierte Gewalt und betroffene Männer von Partnerschaftsgewalt und sexualisierter Gewalt. Das wurde dann immer mehr, es wird auch immer noch mehr. Das Thema Gewalt ist endlos. Und dann war es tatsächlich so vor ein paar Jahren, dass das Staatsministerium hier in Bayern sich überlegt hat, es wäre doch grundsätzlich gut, wenn wir flächendeckend Täterarbeitsprogramme und Fachstellen für Täterarbeit haben. Und dann wurde eben in diesem Projekt jetzt eine ganze Reihe unter Leitung der Koordinierungsstelle auf die Reihe gestellt, unter anderem Rosenheim, Weilheim und so weiter, aber eben auch in Ingolstadt, wobei das die Fachstelle Täterarbeit Ingolstadt ist. Der reale Einzugsgebiet ist der komplette Raum Ingolstadt, der komplette Landkreis Freising, der komplette Landkreis Erding und der komplette Landkreis Dachau, aber es war wichtig, das in Ingolstadt anzusiedeln, weil wenn ihr euch überlegt, München ist hier, das ist, da, wenn ich jetzt Beratung will, ist es recht gut, wenn ich jetzt nach München vielleicht fahre und Ingolstadt, München, da macht es Sinn, da auch eine Außenstelle zu haben, damit die Fläche einfach gut abgedeckt ist. Außerdem ist Ingolstadt auch einfach ein wichtiger regionales Zentrum mit vielen Strukturen. Und so kam das dann hier und dann habe ich mich mit der Frau Deimel sehr gut vernetzt. Die war ein wichtiger Türöffner und irgendwann kam dann auch eine gute Zusammenarbeit mit Bewährungshilfe und auch gute Gespräche mit dem Jugendamt. Und das führte dann dazu, dass ich jetzt hier sitze und mit euch diesen Podcast mache, was mich immer noch sehr freut.
Vielen Dank. Ich glaube, auch mit dem Gespräch jetzt heute können wir auf jeden Fall auch gemeinsam nochmal einen Beitrag dafür leisten, das Ganze auch in das richtige Licht zu rücken.
Ich meine, ich weiß genau die Frage, was könnt ihr tun? In letzter Konsequenz, also erstmal tatsächlich für das Thema sensibilisieren, dann gibt es immer die Möglichkeit, uns zu spenden. Wir sind ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Ich meine, wir kriegen unsere Mittel natürlich von staatlichen Stellen, aber wenn wir auch Spenden kriegen, ist das immer etwas, was wir hundertprozentig dafür nutzen, eben eine Gewaltrückfallprävention und Gewaltschutz sicherzustellen. Das hilft uns sehr und ansonsten uns bekannt machen tatsächlich. Das Wichtigste ist, dass tatsächlich Männer zu uns kommen, mit denen wir arbeiten können und dass wir Geld dafür haben.
Klar. Ich denke, beides können wir dann auch im Podcast und auch nochmal online verlinken, die ganzen Informationen, Flyer und so weiter. Was mich tatsächlich noch interessieren würde, weil wir vorhin, als wir uns kurz getroffen haben unten, ein bisschen gesprochen und ich habe gesagt, oh, ich schaue mir die Nachrichten gar nicht mehr an, das macht mich alles so wütend und traurig. Und ich habe riesen Respekt vor dem, was du tust. Und manchmal fehlt mir selber die Kraft, weiterzumachen, ja, dahin hinzuschauen, nochmal genauer nachzuschauen, nochmal auch Dinge besprechbar machen. Weißt du, das ist, ich glaube nicht, dass du ein kleiner Junge warst und gesagt hast, oh, ich werde mal, ich arbeite später mal mit Männern, die häusliche Gewalt betreiben. Wie kam es dazu? Woher nimmst du die Kraft?
Ich wollte, glaube ich, erst Feuerwehrmann werden und dann irgendwann Wissenschaftler. Aber woher nehme ich die Kraft? Das sind jetzt zwei Fragen. Wie bist du dazu gekommen, dass ich so geworden bin? Und woher nehme ich die Kraft? Wie ist es dazu gekommen, dass ich so geworden bin? Ich habe tatsächlich, ich habe, als ich Sozialpädagogik studiert habe, was in meinen 30ern war, davor habe ich ziemlich viel ausprobiert, habe Medizin studiert, Sprachwissenschaft studiert und dann habe ich irgendwann Sinn gesucht, also tatsächlich das Gefühl gehabt, was kann ich tatsächlich auch für die Gesellschaft verändern. Ohne jetzt direkt in die Politik zu gehen, das habe ich nicht als meinen Weg gesehen, was auch notwendig und auch sinnvoll, sondern wie kann ich tatsächlich konkret etwas verändern. Dann war natürlich irgendwie der logische Schluss, schaust du dir mal die Sozialpädagogik an, das habe ich dann ziemlich genossen und da war es dann schon so, ich habe in Landshut Sozialpädagogik in der Kinder- und Jugendhilfe studiert, da war ich irgendwie, da waren zwei Männer auf 50 Frauen und das hat dann automatisch dazu geführt, dass ich, also automatisch vielleicht nicht für mich automatisch, dass ich mich dann immer mehr mit Männerthemen beschäftigt habe und dann, ich weiß noch, wir hatten ein Seminar über Essstörung und dann war dann irgendwann die Aussage, ja, hauptsächlich Frauen, bei homosexuellen Männern vielleicht noch, was ich auch als, also kann sein, ich kenne die Zahlen nicht, aber ich könnte natürlich auch sagen, dass ich das als latent diskriminierend empfinden könnte, weil damit sagt man, ja okay, richtige Männer kriegen keine Essstörung, aber homosexuelle Männer, weil die sind, aber das kann auch sein, dass ich jetzt komplett auf dem Holzweg sind und diese Tendenz tatsächlich nehme. Empfindlichkeit von mir ist. Genau, und dann
die Empfindlichkeit hätten wir bei der Aussage übrigens auch.
Okay. Und dann habe ich dann geschaut, dann habe ich was über Muskelsucht gemacht, was inzwischen ja tatsächlich, also das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, inzwischen ist dieses Lean-Fit-Ding auch bei Frauen natürlich hundertprozentig angekommen. Und so bin ich dann immer mehr in die Ecke abgerutscht, Anführungszeichen, und dann war ich fertig und dann hatte ich meine Frau eine Stellenanzeige gefunden, ja, Menscheninformationsfinder von Wenner, die machen hier so Gewaltprävention. Und dann habe ich mich toll dreist einfach mal beworben und bin dann genommen worden und wusste eigentlich in dem Moment gar nicht richtig, auf was ich mich eigentlich einlasse, aber habe es dann sehr gefeiert und feiere es immer noch. Wie mache ich das? Wir haben ein sehr enges Team. Wir haben für jeden Bereich regelmäßige, also für jeden Arbeitsbereich regelmäßige Supervisionen. Wir haben Intervisionen und der Rest ist tatsächlich auch viel Routine, weil die Täterstrategien auch oft dieselben sind. Und das hilft dann auch, was soll ich sagen, mit dem Fall umzugehen, weil auch da eine gewisse Erfahrung, Routine sich irgendwann einstellt. Was mir persönlich einfach hilft, ist meine Ehe tatsächlich. Machen andere Berater sicherlich anders gut. Bei mir ist es so, ich hätte sonst das Gefühl, ich bin ja nur mit beruflich mit Beziehungen und Ehen konfrontiert, die irgendwie scheitern. Ich bin mit Männern konfrontiert, die entweder leiden oder gewalttätig sind oder leiden und gewalttätig sind. Ich bin mit Frauen konfrontiert, die die Opferrolle haben. Ich mache auch immer Telefonate mit den Frauen, das ist wichtig. Schweigepflichtbindung Frau, damit die ein Angebot fürs Frauenunterstützungssystem kriegen und nicht der Kontakt zur Unterstützung bei den Tätern liegt. Das heißt, ich rede auch mit Frauen. Manche Frauen sind am Telefon dann auch noch sehr belastet. Das heißt, ich erlebe auch viele Frauen in einer sehr belasteten Opferrolle. Und beruflich, und da muss ich schon aufpassen, dass das nicht meine komplette Weltsicht auf die ganze Menschheit irgendwann färbt. Und deswegen schaue ich, dass ich mich da tatsächlich auf den privaten Kreis mir die Ressourcen hole, eben auch in meiner Ehe, die ich als sehr, sehr glücklich empfinde. Und wo ich mir dann immer denke, ja, schau, es geht eben auch anders. Nein, das ist nicht automatisch so, dass du das so machen musst. Es geht auch anders. Du kannst auch Beziehungsarbeit leisten. Du kannst auch reden, du kannst es auch versuchen oder eben eine Entscheidung treffen, dass es nicht geht, aber das ist dann immer wieder das, ich höre, ja, ich trenne mich nicht wegen meinen Kindern, in letzter Konsequenz leiden die Kinder ja unter der Gewaltbeziehung extrem und da ist eine saubere, ich berate nicht auf Trennung hin, das wäre übergriffig, ich gebe meine Meinung zu bestimmten Entscheidungen, die der Klienten tätigt, ohne sie direkt zu empfehlen.
Ich wollte was fragen, aber ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Anscheinend gibt es in Ingolstadt jetzt Workshops für Jugendliche organisiert worden zum Thema toxische Maskulinität. Jan, hattest du das gehört? Denkst du, das ist wichtig, dass die Teenagers schon anfangen, darüber zu sprechen, ab welchem Zeitpunkt ist es ganz wichtig, über diese Themen zu sprechen?
In letzter Konsequenz ist das schon notwendig, wenn die, also altersgerecht, ich kann jetzt nicht einen Siebenjährigen mit toxischer Maskulinität kommen, wobei ich mit dem Begriff ambivalent gegenüberstehe, weil Maskulinität generell als toxisch zu bezeichnen, da sind dann auch wieder Ebenen drin, die ich potenziell schwierig finde. Aber antipatriarchal zu arbeiten und das Bewusstsein fürs patriarchale System zu schärfen, das würde ich schon dadurch, dass ich es meinen Kindern vorlebe, welche Alternativen ich habe, schon sehr früh machen. Das muss ja nicht immer eine Intervention sein, das kann auch einfach sein. Kinder lernen sehr gut am Vorbild und an der Kongruenz dessen, was die Eltern sagen und dessen, wie sie sich verhalten. Von daher halte ich das für sehr sinnvoll. Ich habe oft junge Männer in der Beratung, dann im Selbsthilfebereich, die komplett desorganisiert sind, in dem Sinne, was eigentlich ihre eigene Männlichkeit ist. Da ist eine riesige Ratlosigkeit. Da ist es oft so, dass sie sagen, ja, ich möchte irgendwie nicht so sein, wie mein Vater war, der vielleicht schwierig war oder getrunken hat, aber ich weiß auch eigentlich nicht wirklich, was ich möchte. Und da ist eine riesige Hilflosigkeit. Und da ist notwendig, viel Informationsangebote zur Verfügung zu stellen. Jetzt nicht zu sagen, du musst auf irgendeine bestimmte Art sein, damit du ein guter Mann bist. Also jetzt eben nicht Fußball mögen oder nicht Autos mögen, das ist auch Quatsch. Es geht darum, Verantwortung für die eigenen Entscheidungen zu übernehmen und die Entscheidungen dürfen keine Grenzen verletzen. Also zumindest keine fremden Grenzen. Wenn ich meine eigenen Grenzen verletze, ist das dann auch ein Privatvergnügen. Wenn ich mich unbedingt als Workaholic in den Tod arbeiten will, dann und dabei Single bin und meine Kinder nicht drunter leiden, weil dann muss ich mir schon wieder überlegen, was richte ich damit an. Wenn ich das für mich selber machen will, dann kann ich das meinetwegen tun und dann bin ich auch ein Mann. Aber in dem Moment, wo ich andere schädige, sollte ich mein Verhalten übertragen. Von daher finde ich sowas elementar notwendig. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern als gutes Vorbild. Weil auf erhobenen Zeigefinger reagieren gerade Jugendliche und auch gerade männliche Jugendliche oft sehr aversiv. Wir machen ja auch tatsächlich so Projekte, Coolness-Trainings und Präventionsprojekte in Schulen, an Berufsschulen, wo wir hingehen und eben übersprechen, was gibt es für Möglichkeiten. Weil es ist jetzt auch nicht so, dass Jungen oder Männer irgendwie ein Tier in sich haben, was gebändigt werden muss oder dass die irgendwie per Definition, per Natur irgendwelche Monster sind. Das patriarchale System ist so, dass sie weniger gut ihre Emotionen wahrnehmen und verhandeln können und auch nicht großartig typischerweise gelobt werden, wenn sie es tun. Das ist jetzt alles sehr verkürzt tatsächlich. Also, und ihnen da diese Option und die Fähigkeiten zu geben, das hilft ihnen und das hilft auch der Gesellschaft.
Also danke fürs wertvolle Gespräch. Wir hoffen, wir könnten tatsächlich ein bisschen Licht reinwerfen in diesen Blickwinkel.
Ruft an, Männer!
Wir schreiben euch nochmal alle Details rein in den Shownotes und wir teilen sie auf Instagram wie gewohnt.
Und verabschieden uns bis zum nächsten Mal zu einer neuen Folge Vitamin F, dem Podcast.
Ich sag danke, ich hab's genossen.
Danke, Jan.
Unser Perspektivenwechsel und Austausch geht weiter. Wir sind mit Vitamin F auf Instagram unter Vitamin F Podcast. Oder schreibt uns eine Mail vitaminfemale.podcast@gmail.com.